Er rennt und trennt.
Herzlich willkommen beim Grenzgänger-Podcast mit Gästen aus dem Innviertel und dem Passauer Land. In dieser Folge zum Thema Wirtschaft sind wir im Innviertel zu Gast bei Georg Emprichtinger von Team 7 und jetzt gleich im Passauer Land bei Clara Windpassinger vom Granitzentrum Hauzenberg.
Mein Name ist Clara Windpassinger. Ich darf seit Mitte Januar jetzt 2024 die neue Zentrumsleitung hier im Granitzentrum Bayerischer Wald sein. Also zum Ersten ist natürlich schon imposant die Architektur, wenn es da reinkommen. Das Haus ist von Architekten Brückner und Brückner entworfen worden. Und die haben da auch ganz viel Herzblut reingesteckt in dieses architektonische Highlight, das wir da in dieser Region haben. Es stellt natürlich unseren Granit extrem gut dar. Man sieht die verschiedenen Bearbeitungen, die möglich sind. Es ist auch der Schausteinbruch, der da ist, mit eingearbeitet in das ganze Zentrum. Das Gebäude ist sozusagen um den Steinbruch gebaut worden. Und das sieht man immer wieder an verschiedenen Stellen im Haus, wenn man ein bisschen mit offenen Augen durchs Gebäude durchgeht. Und es, ja, ich freue mich jeden Tag, wenn ich in die Arbeit gehe, weil es einfach toll ist, dieses Gebäude. Ja, genau, das ist einmal der erste Teil. Und dann natürlich haben wir verschiedene Ausstellungsstücke da, die Zeit des Menschen darstellen, wie der Mensch bei uns in der Region mit dem Granit umgegangen ist. Und dann haben wir auch noch Zeit des Steins. Da wird so ein bisschen die Erdgeschichte erklärt. Also das sind so die zwei großen Schwerpunkte, die man dann in der Ausstellung erkunden kann, auch mit tollen Animationen und multimedial.
Das Thema Granit hat ja in der Region eine lange Geschichte. Wie lange eigentlich?
Die ersten Funde, die was man so bei uns gefunden hat, sind bereits Funde aus der Steinzeit. Klopfsteine sind da vor allem gefunden worden. Das waren sozusagen die Akkuschrauber der Steinzeit. Da kann man Fälle damit abzeugen, da kann man mörsern damit. Also das sind so runde Steine aus Granit meistens oder teilweise sogar ein bisschen weicheren Material. Die liegen auch wirklich schön in der Hand. Also wenn man so einen hat, das hat ein gutes Handgefühl, so ein Teil. Und dann geht es halt weiter bis zur heutigen Zeit eigentlich. Eben man meint immer, dass der Bayerische Wald so eine unbesiedelte Masse war. Ist aber nicht der Fall. Es ist nur, das Thema ist folgendes, man hat relativ wenig gefunden. Jetzt hat man nicht gesucht und wenn man nicht sucht, findet man nichts. Also es ist so ein kleiner Teufelskreis, dass das nicht wahnsinnig erforscht ist, das Feld. Aber es war was da. Also vor allem dann so der Säkularisation ist dann natürlich rapide bergauf gegangen mit dem Granit bei uns in der Region, weil man dann auch Verkäufer hat dürfen für die persönlichen Nutzen sozusagen. Und dann ist er was wert geworden. Vorher ist er eigentlich nur im Weg gelegen und hat die Feldarbeit erschwert. Ja, man hat zwar schon gewusst, dass man den benutzen kann. Er ist auch schon für Hausbau hergenommen worden. Steinwälle zur Einfriedung der Grundstücke hat es alles gegeben, ist auch alles hergenommen worden und gemacht worden. Aber so wirklich losgegangen ist dann erst mit der Säkularisation, wie er eben was wert worden ist. Wie dann sozusagen der Pflasterstein erfunden wurde, da ist dann richtig losgegangen mit der Industrie. Ja, der Exportschlager sozusagen, der war wirklich der Pflasterstein. Dieser Würfel, der meistens 16 auf 16 auf 16, also der klassische Großpflasterstein, wie man bis heute hinkam, das war sozusagen der Exportschlager. Der ist ziemlich weit geliefert worden und halt dann auch mit Bau von den Eisenbahnen, mit dem Schienennetz ist das natürlich auch viel leichter zum Transportieren gewesen. Ich meine, Stein ist schwer ohne Transportmittel. Tut man sich jetzt nicht so leicht, dass man dieses Produkt an den Mann bringt, die man da, oder an die Frau. Die ersten Transportwege waren bei uns jetzt vor allem in Passau natürlich Donau, dass man den Stein über weite Strecken transportieren kann.
Der Granit hat ja eine ganz besondere Struktur, die bei der Bearbeitung des extrem harten Gesteins hilfreich ist. Wie kann man sich das vorstellen?
Granit, auch wenn er so hart ausschaut und so wie er so eine riesige Masse ausschaut, der Granit hat eine innere Struktur. Und entlang dieser inneren Struktur lässt er sich super spalten. wenn das alles stimmt, wenn dieser Abkühlungsprozess vor 330 Millionen Jahren ohne weitere Erschütterungen vonstatten gegangen ist, dann ist der wunderbar im 90-Grad-Winkel aufgeschichtet, diese Mineralien. Deswegen ist der Pflasterstein ja auch so entstanden, wie der Pflasterstein ist, weil er sich im rechten Winkel spalten lässt. Wenn der Gang nicht stimmt, also wenn da während der Abkühlungsphase Verwerfungen reingekommen sind, Umbrüche und sowas, dann ist der ein bisschen nicht winkelgerecht, der Gang stimmt sozusagen nicht. Und wenn man trotzdem versucht, den gegen den Gang zu spalten, den Stein, bricht er aus. Also der wird nie diese perfekte Würfelform bekommen, wenn der Gang nicht stimmt. Das macht man natürlich besonders an Granit. Das macht man sehr bearbeitungsfreudig, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Und dieses Wissen ist eben in dieser Zeit entstanden. Das ist bis heute hin der Fall. Ich meine, der Stein hat sich nicht geändert, die letzten so und so viele Millionen Jahre. Und insofern hat sich das Wissen auch gehalten. Mit neuen Technologien ist jetzt natürlich die Säge dazugekommen. Der ist es egal, ob der Stein jetzt im Gang ist oder nicht, die sägt es einfach. Wir reden jetzt wirklich vom Steinhauer, der diesen Pflasterstein klopft.
Apropos Steinhauer, wie wurde das Know-how damals eigentlich weitergegeben?
Der Beruf Steinhauer ist in der Traditionsfolge damals gelehrt worden. Da hat eben der Vater seinen Buben mitgenommen in den Steinbruch, bis der das dann können hat. Und dann ist er zum Chef gegangen und hat gesagt, hallo, ich kann's. Der hat meistens gar nicht gewusst, dass der Bube da mitgeholfen hat. Und dann, wie er es können hat, hat er seine eigene Hütte gekriegt und hat seinen eigenen Lohn verdient. Heute ist das natürlich ein bisschen anders. Die Arbeitsplätze, die sogenannten Steinhauer Hütten, die kann man bei uns in unserem Schausteinbruch im Zentrum anschauen. Dieser Schausteinbruch bei uns ist einem Bruch um 1930 nachempfunden. Da kann man die ganzen Arbeitsgeräte sehen. Wir haben einen Loren da, wir haben einen Kran da. Da kann man das alles ein bisschen nachempfinden, wie hart die Arbeit damals wirklich war. Ohne große technische Hilfe, so ein schweres Produkt zu machen. Das war meistens Akkordarbeit, also keine Stundenarbeit, sondern Akkord. Und gezahlt ist nach Gewicht geworden.
Vielen Dank für die akustischen Einblicke in die Welt des Granits. Gibt es vielleicht noch einen besonderen Tipp für unsere Zuhörer?
Wir haben ja auch einen Christkindlmarkt bei uns. Dieses Jahr ist er ab 28. November. An den 4 Adventswochenenden sind wir da, immer Donnerstag bis Sonntag, 2 bis 8 Uhr auf die Nacht. Und da kann man halt wirklich eine wunderschöne weihnachtliche Atmosphäre in einem Storbruch genießen. Letztes Jahr haben wir die wohl schwerste Granit-Weihnachtskugel vor der Haustür stehen gehabt mit 9,5 Tonnen. Da werden wir sicher nur mal wieder was Weihnachtliches gestalten vor der Haustür, dass wir da wieder einen Überraschungseffekt haben. An die Zuhörer, kommt vorbei, schaut es euch an. Ihr werdet sicher dann noch über Pflasterfläche anders drüber gehen wie davor. Ich freue mich auf euch.
Wir sagen herzlichen Dank für das Interview und wechseln jetzt über den Inn, wo wir Georg Emprechtinger vom Team 7 in Ried im Innkreis besuchen.
Ja, mein Name ist Georg Emprechtinger. Ich bin der Geschäftsführer und Eigentümer von Team 7. Bin in Lohnsburg am Kommunalsauwald geboren. Mein Vater hat ein Sägewerk, bin mit Holz aufgewachsen und hier mit Team 7 lebe ich meinen Lebenstraum.
Wie kam es dazu, dass Sie nach Ihrer internationalen Karriere wieder ins Innviertel zurückgekommen sind?
Mein Vater wollte eigentlich, dass er das Sägewerk übernimmt und halt weitermacht in der Ort. Das waren so Lohnschnitte, ein kleines Sägewerk. Das tät sich wahrscheinlich heute relativ schwer wirtschaftlich. Ich wollte das nicht machen. Ich habe studiert, also Jus und Betriebswirtschaft und so weiter, meinen MBA in Toronto, Kanada gemacht und habe so eine Managementlaufbahn eingeschlagen. Und habe eigentlich gedacht, okay, gehe irgendwie raus in die Welt. Und es hat mich wieder zurückgezogen. Einerseits meine Frau aus dem Innviertel und andererseits auch natürlich die Verwurzelung, die ich in Wirklichkeit schon sehr stark spüre. Und ja, so hat sich der Kreis wieder geschlossen für mich. Und dass dann auch wieder mit Holz diese Verbindung besteht, wo ich hineingeboren wurde sozusagen, das freut mich ganz besonders.
Was macht das Innviertel als Standort für Sie so besonders?
Was wir im Innviertel schon haben, ist, dass wir bodenständig sind, dass wir auch noch ein bisschen spüren, worum es geht im Leben. Wenn man im Wald spazieren geht, glaube ich, da spüren wir alle was. Und diese Emotion eigentlich, die da damit verbunden ist, die wollen wir bei uns in den Wohnraum holen, indem wir Möbel machen, die aus reinem Naturholz sind, die wir mit einem Naturöl, also nur mit einem Leinöl veredeln und sonst gar nichts. Also das bleibt völlig natürlich Und das ist unser Ding, dass wir das dann für den ganzen Wohnbereich, also für Küche, Essen, Wohnen, Schlafen bis zum Kinderzimmer machen, also völlig natürliches Material, wo man eben sich und den Wald wieder spürt sozusagen. Und das Ganze ist natürlich auch gesund und gibt auch Kraft und Lebensqualität. Man spürt die Wärme, man spürt das Leben, man spürt eben ein Stück weit den Waldspaziergang auch dann daheim, wenn man über den Tisch streichelt oder übers Bett oder was immer man jetzt das am Holz gemacht hat.
Wie kann man sich den Design- und Produktionsprozess bei Team 7 vorstellen?
Also die Gestaltung ist ja völlig individuell. Wir machen nichts in Serie. Alle Produkte werden in Losgröße 1, also wir beim Tischler, produziert. Nur vom Tischler unterscheiden wir uns dadurch, dass wir nicht Prototypen bauen, sondern Produkte, die in Design und Technik entwickelt sind. Also wir stecken sehr viel Kraft in das Design. Da haben wir aktuell 9 international anerkannte Designer, die immer wieder mal für uns arbeiten, verschiedene Produkte entwickeln, je nach deren Kompetenz wieder. In der Technik haben wir selber sehr viele erfahrene Techniker, natürlich Handwerker auch, aber auch dann Ingenieure, wo wir dann Produkte testen, selber testen, so wie es also auch von Produkttestinstituten gemacht werden, mit dem gleichen Equipment testen wir das. Zum Beispiel ein Stuhl muss, weiß nicht mehr, 5000 Wippbewegungen aushalten und darf immer noch nicht wackeln. Oder irgendeine Öffnungsfunktion oder was immer wir da heute ausprobieren. Oder Kippfunktion ist eine wichtige Sache, dass irgendwie ein Möbel nicht umfällt. Und vieles mehr. Also das alles wird bei uns entwickelt, getestet. Und zum Schluss haben wir dann ein Produkt, das sowohl vom Design als auch von der Technik wirklich ausgereift ist. Und trotzdem gehen wir dann ganz individuell auf die Kundenwünsche ein. Das ist eigentlich der Schmäh bei der Sache.
Holz ist ja einzigartig als Werkstoff. Wie gehen Sie in der Produktion damit um?
Ich meine, es gibt ja Produktionen, die sind komplett automatisiert und dort greift sozusagen keiner mehr hin, weil der Kind einen Fehler machen. Solche gibt es auch in der Möbelbranche. Wenn man aber massives Holz macht, so wie wir das machen, dann geht das nicht, weil jedes Stück Holz ist einzigartig. Also es gibt keine zwei gleichen Bäume, keine zwei gleichen Bretter. Jedes Stück ist einzigartig. Und das heißt natürlich, wenn ich das jetzt in der Fertigung, wenn das daherkommt und ich soll aus dem was machen, dann muss ich jetzt mal mitdenken und sagen, okay, was machen wir jetzt da? Also wie gestaltet man das? Was machen wir da? Passt das? Und da liegt das Know-how drinnen. Also wirklich diese Kompetenz, mit Holz zu arbeiten, das ist eine grundsätzlich eine handwerkliche Aufgabe. Man hat nicht ein genormtes Material, das einer kommt und das immer gleich ausschaut, sondern eben genau das Gegenteil. Jedes Ding ist einzigartig. Jedes Stück Holz. Und damit brauche ich letztlich einen Menschen, der sagt, ja, was machen wir jetzt aus dem? Wie machen wir das? Wie passt das? Und da ist ja viel Herzblut drinnen. So glaube ich, kann man sagen. Ja.
Team 7 hat sogar einen eigenen Wald. Wie kam es dazu und warum eigentlich?
Wir haben da im Innviertel einen eigenen Wald. Das hat ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun, weil ich halt einmal im Wald einfach mag und ja, das Innviertel mag und das passt einfach gut, dass wir einen eigenen Wald haben. Und es passt auch insofern gut, weil wir selber da nachhaltig Forstwirtschaft machen. Das klingt aber so klasse, wenn man das so erzählt. Aber wenn man dann tatsächlich einen Tag arbeitet im Wald und sagt, okay, wir pflanzen da jetzt an oder wir tun jetzt irgendwas, dann merkt man, dass das eine harte Arbeit ist. Wir bieten das auch unseren Mitarbeitern an. Also jeder, egal was er für einen Beruf hat, jetzt da in der Firma, kann man einen Tag im Wald mitarbeiten. Das nutzen auch viele Leute. Und kommen da meistens geläutert heim und sagen, boah, das war richtig harte Arbeit. Oder da habe ich richtig geschwitzt. Weil das war so ein steiler Hang, wo wir da heimpflanzt haben oder wie auch immer. Also man merkt dann, bis es so ein Baum so weit ist, dass man umschneiden kann und tatsächlich nutzen kann jetzt für ein Möbel, ist ein sehr, sehr langer Weg. Je nach Holz hat da, wenn es jetzt eine Eiche ist, da reden wir etwa von 100 Jahren hin oder her.
Wie gelingt es Ihnen, gute und motivierte neue Mitarbeiter zu finden?
Ja, das klingt uns ein Stück weit schon, weil wir halt in der Branche jetzt, wenn es darum geht, mit Holz richtig geile Dinge zu machen, schon ein sehr, sehr hohes Image haben. Also jetzt bei Universitäten, bei Schulen, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber auch in der handwerklichen Ausbildung. Also war erstaunt, unsere Lehrlinge, die jetzt heuer im ersten Lehrjahr waren, da waren zwei aus Ostwestfalen, einer aus Wien, ein Mädel, die hat ein Architekturstudium abgebrochen, weil sie gesagt hat, nein, sie will eigentlich handwerklich was machen, das nur aufzeichnen ist irgendwie doch nicht. Also wir ziehen schon Leute an und genauso ist es bei den Technikern, die kommen dann schon auch aus Norddeutschland oder durchaus von weiter weg zu uns her gezielt, weil sie sagen, okay, ich möchte für Team 7 arbeiten, weil das ist die Firma, die wirklich genau das macht, wofür ich auch stehe, wo ich selber auch überzeugt bin, dass das gut und richtig ist. Es geht sehr viel um Sinn. Ja, za was machen wir das überhaupt? Und ich glaube, da haben wir sehr starke Antworten, ja, weil wir verwenden das Material, das bei uns wächst, es macht einfach Sinn, dass man Nachhaltigkeit bei uns mit Holz macht. Wenn ich in einer ganz anderen Region der Welt bin, komme ich vielleicht auf andere Antworten, aber bei uns, also Holz ist ein ganz zentrales Material, es wächst entsprechend nach. Wenn ich das intelligent verwende, dann mache ich es genau richtig. Und immer da mitzuarbeiten, ja, und auch zu entwickeln, das macht schon auch Freude und gibt da Befriedigung.
Team 7 kann man auch besuchen. Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben mit der Team 7 Welt ein Zentrum für Nachhaltigkeit, für wunderbare Einrichtungsmöglichkeiten mit Holz geschaffen. Es lohnt sich, das zu erleben, das anzuschauen. Man kann das einmal spüren, man kann sehen, was für geile Dinge kann man mit Holz machen. Das alleine zu erleben, ist einen Besuch wert. Wir bieten auch an, dass man das Werk anschauen kann, dass man also auch sieht, was passiert da eigentlich alles dahinter. Wir haben ein Restaurant im Haus, wo man sehr fein und auch sehr speziell essen kann, was auch einen Besuch wert ist. Wir bieten auch Veranstaltungsräume an, also bei uns finden auch verschiedenste Veranstaltungen statt. Wir haben schon Hochzeit gehabt, also in diese Richtung haben wir sehr, sehr viel anzubieten und wir bieten auch Besuche an, also ganz einfach Besuche. Das kann jetzt einmal eine Gruppe sein, die sagt, ja, das machen wir mal, das interessiert uns, dass wir uns die Geschichten mit Holz näher anschauen. Es gibt natürlich Leute, die einrichten wollen und sagen, ja, mich interessiert es, weil ich habe jetzt vor, dass ich meine Küche neu mache und jetzt beschäftige ich mich mal damit und schauen wir das einmal an. Es gibt auch eine Schauküche bei uns, das ist auch interessant. Also auch mit Schaukochen. Da kann man zum Beispiel selber mit Freunden kommen und sagen, so, das gibt bis zu 20 Leute, die man da sinnvoll unterbringt. Und wir kochen heute gemeinsam und machen uns einen netten Abend. Wir können auch einen Koch dazu haben und sagen, na, alles bringen wir nicht zusammen, aber ein bisschen mitarbeiten möchten wir vielleicht. Alle möglichen Ideen sind da machbar bei uns.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und sagen herzlichen Dank für das Interview.
Gerne.
Und das war's schon wieder mit unserem Grenzgänger-Podcast.
Vierte. Rennt. Und trennt.
Der Grenzgänger-Podcast ist im Rahmen eines Interreg-Projekts von S'Innviertel Tourismus und dem Passauer Land entstanden. Interreg Bayern Österreich 2021 bis 2027. Gemeinsam grenzenlos gestalten. Kofinanziert von der Europäischen Union.